Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Blome und Pfeffer, dem anderen NTV-Talk am Montag. Wir haben gut 40 Minuten Zeit. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben Clara Pfeffer dabei. Mein Name ist Nikolaus Blome. Und unsere beiden Gäste in dieser allerersten Ausgabe sind die ehemalige Grünen-Parteichefin und Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang und der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Und wir alle haben unser eigenes Thema mitgebracht, also vier Themen, vier harte Thesen. Und den Ausschlag hat Nikolaus Blome mit dem Thema des Tages Donald Trump und Nahost.
Dieser Tag der Geiselbefreiung gehört Donald Trump. Und der Friedensnobelpreis hätte ihm auch gehört. Natürlich, Trump ist Trump und attackiert fast jeden Tag Amerikas Demokratie und fast alle Regeln der westlichen Welt, wie wir sie kannten. Aber ohne Trump, ganz persönlich, gäbe es diesen Deal zwischen Israel, der Hamas und den arabischen Staaten nicht. Trump macht Politik mit der Brechstange, aber das hat mehr bewirkt als alle klassische Diplomatie seines Vorgängers oder der Europäer zusammen. Mit Yasser Arafat hat vor 30 Jahren sogar ein PLO-Terrorist den Nobelpreis bekommen, weil er mit Israel Frieden schloss. Ihn Donald Trump zu verwehren oder sich darüber zu freuen, das ist die reine Missgunst.
Ich bin froh darüber, dass Donald Trump den Nobelpreis nicht bekommen hat und nicht aus Missgunst, sondern aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Trennung, die Sie vorschlagen zwischen dem innenpolitischen Trump und dem außenpolitischen Trump, so ja nicht funktioniert, sondern er würde einen Nobelpreis auch als Legitimation für sein Vorgehen in Amerika, wo er gegen Demonstrationen, demokratische Demonstrationen mit dem Militär vorgeht und immer wieder demokratische Werte mit Füßen tritt. Er würde es genau dafür als Legitimation sehen.
Und also zweitens, weil er ihn missbrauchen könnte, darf man ihn ihm nicht geben?
Ja, natürlich muss ich ja überlegen, so eine Entscheidung passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie passiert in einem gesellschaftlichen Kontext. Wir werden wissen nicht, wie sich die USA innerhalb der nächsten Jahre entwickeln wird, ob dort in ein paar Jahren überhaupt noch demokratische Wahlen stattfinden. Stellen wir uns vor, das passiert nicht. Der Weg in eine ja doch faschistoide Richtung geht immer, immer weiter. Und Donald Trump kann bei all dem sagen, aber ich habe doch den Friedensnobelpreis. Das fände ich komplett falsch. Ich würde aber sogar weitergehen. Ich finde, es sollte grundsätzlich nicht an aktive Politiker vergeben werden. Ich finde, das war bei Obama ein Fehler, weil er viel zu früh nach einem Jahr vergeben wurde, der äthiopische Präsident, der nach einem Bürgerkrieg in seinem eigenen Land brutal geführt hat.
Und trotzdem haben Sie vielleicht in dem Augenblick das Ding zurechtbekommen. Bei Barack Obama bin ich übrigens Ihrer Meinung, das war viel zu früh, das hat ihn eher beschwert, als dass es ihn beflügelt hätte. Aber trotzdem, Donald Trump hat halt etwas geleistet. Und anderes
aber
macht
Herr Blome,
er fürchterlich
das wissen
falsch.
Wir doch noch überhaupt nicht, ob er wirklich etwas geleistet hat. Also erstmal ganz kurz, Vergleich mit Arafat, mutig, den US-Präsidenten. Das wird er sich wahrscheinlich gemerkt haben. Aber auf der anderen Seite ist doch noch völlig unklar, ob das ein währender Frieden ist. Das ist ein Friedensprozess. Gerade lesen wir noch, dass die Hamas wohl weiter ein bisschen bewaffnet bleiben darf. Also ich würde mal sagen, wir warten erstmal, ob daraus wirklich ein Frieden wird. Es ist natürlich ein riesiges Vermächtnis, dass die Geiseln freigekommen sind. Da haben Sie ja auch ganz recht. Das kann Donald Trump sich auf sein Revers schreiben. Aber ob er da wirklich Frieden gestiftet hat, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt.
Also ich bin ein bisschen zwischen euch beiden. Ich finde, erstmal ist es ein Tag der Freude. Was wir heute gesehen haben für Bilder, die Nachrichtenlage, dass dieses Grauen endlich aufhört, da kann sich jeder freuen, ob er Trump mag oder nicht. Blome hat aber recht, ohne Trump wäre es jetzt nicht dazu gekommen. Das ist schon sein Verdienst. Wir mögen ihn nicht, wir kritisieren ihn zu Recht, aber das ist Friedenspolitik der Erfolgreichen ab. Hätte er dafür den Nobelpreis verdient, da würde ich sagen, nein. Für mich gehört zum Nobelpreis auch ein Stück Integrität in der Persönlichkeit.
Das ist aber widerlegt durch ganz viele Verleihungen, die es schon gegeben hat.
Also kann man sich falsch fragen, ob das richtig war. Also dass man ihn immer wieder vergeben hat an Persönlichkeiten, die an einer Stelle friedenspolitisch sinnvoll was erwirkt haben, aber an anderen Stellen Grundrechte, Menschenrechte mit Füßen treten. Das ist ja ein bisschen die Frage, was versteht man unter diesem Nobelpreis?
Das stimmt. Aber immerhin, wie gesagt, nochmal Yasser Arafat und andere waren bestimmt keine Lichtgestalten und wahrscheinlich noch weniger Lichtgestalten als Donald Trump.
Aber vielleicht nutzt uns das, dass er ihn nicht bekommen hat, dass er den Ehrgeiz hat, ihn im nächsten Jahr zu bekommen und er schafft in der Ukraine jetzt auch noch einen Friedensdeal, dann wäre uns allen sehr gedient. Also insofern, dass er diesen Ehrgeiz hat, den zu bekommen, der hilft.
Da wäre die Frage, was das für ein Deal in der Ukraine ist, ob es tatsächlich ein nachhaltiger Frieden wäre. Da würde ich gerade im Moment in der Russlandpolitik von Donald Trump große, große Fragezeichen machen. Ich würde aber noch mal den Punkt von Clara Pfeffer unterstreichen. Also ich meine, ehrlich gesagt, als ich heute die Bilder gesehen habe von der Freilassung der Geiseln, die Menschen, die auf den Plätzen stehen in Israel, da geht mir auch das Herz auf. Also ich meine, das ist erstmal wirklich ein Tag der Freude, dass das möglich war, dass diese Menschen freikommen, dass man ein Stück in Richtung Frieden gekommen ist. Ich glaube, sich jetzt aber zurückzulehnen und so zu tun, als hätten wir da Jahr mit Frieden im Nahen Osten. Dafür ist noch viel zu viel unklar, was in den nächsten Monaten passieren wird.
Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man muss ja auch sehen, Sie haben gerade gesagt, ohne Donald Trump wäre es nie so weit gekommen. Auch Sie haben ja damit argumentiert, das wissen wir erstmal nicht, wie ein anderer US-Präsident oder eine andere US-Präsidentin gehandelt hätte. Man aber muss ja auch sagen, ja, Donald Trump hat es extrem lange laufen lassen. Ja, aber es ist nun mal jetzt auch einfach fortgeschritten in der Zeit. Die Hamas stand immer weiter unter Druck. Donald Trump, man könnte auch umgekehrt argumentieren, das haben auch viele, dass einfach sehr, sehr viele Menschenleben erstmal verloren gegangen sind auf dem Weg dahin. Also man weiß ja nie, was hätte sein können, wenn jemand anderes an seiner Stelle dort gewesen wäre. Also ich glaube auch nicht gleichzeitig, dass er das für sich alleine beanspruchen kann, weil wir einfach auch den Zeitverlauf sehen müssen in diesem Konflikt. Und das kommt noch dazu, ohne und jetzt voreilig zu sagen, er hat das Ganze gelöst, halte ich wirklich
für gefrüht. Ich finde nur, es ist jetzt nicht nur so einmal reingeflogen und irgendwie mit seiner brachialen Methode, über die wir uns sicherlich auch noch unterhalten können, da so einen momentanen Kurzzeitfrieden, der in 3 Wochen sowieso schon wieder Asche ist, herbeigeführt. Wenn es irgendetwas gibt, was eine lange Linie bei Donald Trump hat, und das ist ja schon beinahe ein Widerspruch in einem Satz, eine lange Linie und Donald Trump, ist es aber seine Nahostpolitik. Denn in der ersten Amtszeit hatte er ja schon mal so einen Deal gemacht mit einer ganzen Reihe von arabischen Staaten, die plötzlich anfingen, halbwegs normale oder wieder normalisierte, besser gesagt, erstmals Beziehungen mit Israel zu unterhalten. Und das ist die Basis für das, was da jetzt geschehen ist.
Naja, erstmal ist danach der 7. Oktober passiert, weil die Palästinenser nicht beteiligt waren. Also auch das muss man ja sehen. Da hat man damals auch gedacht, vielleicht trägt das jetzt dazu bei, zu einer friedvolleren Stimmung im Nahen Osten. Man muss sagen, kurzfristig erstmal oder mittelfristig ist erstmal genau das Gegenteil passiert. Also das als Argument anzuführen, finde ich
nicht. Aber wenn einer 4 Dinge schlecht macht und die 5. die er macht, ist gut, dann finde ich, kann man auch sagen, die war gut.
Das also habe ich auch gesagt. Also die Geiselfreilassung jetzt erstmal, das ist etwas, das muss man ihm anrechnen. Das kann er sich an sein Revers heften und darüber darf und soll sich die ganze Welt freuen.
Ich glaube, was tatsächlich eine Herausforderung ist, das würde ich Marc von Bled unabhängig vom Friedensnobelpreis sehen, was Donald Trump ja versucht, ist so eine Rückkehr der Hinterhofpolitik. Es gibt einige große, mächtige Kräfte. Das ist China, das ist Russland, das sind die USA. Und daneben gibt es Hinterhöfe und ob jetzt die Ukraine selbst entscheiden soll, ob sie zu Europa gehört, warum denn? Und auch, ob Kanada selbst entscheiden soll, ob sie ein eigenes Land sein soll, kann man ja auch mal ein Fragezeichen dran machen. Und was aber wir schon anerkennen müssen, dass gerade die Europäische Union sehr wenig durchsetzungsstark in Reaktion auf diese Hinterhofpolitik ist und dass sie zumindest für diese Situation gerade sehr erfolgreich ist. Und ich finde, das ist schon eine Frage, die wir Europäer uns stellen müssen, wenn wir nicht die nächsten Jahre immer am Seitenrand stehen wollen und am Ende nur den Daumen hoch machen können oder runter, um das Verhalten von Donald Trump zu bewerten, müssen wir ein bisschen schlagkräftiger werden.
Vielleicht ist diese machohafte Außenpolitik, Machtpolitik von Donald Trump, die kommt offenkundig im arabischen Raum ein bisschen besser an als das, was die Bundesregierung macht.
Wobei man muss sagen, wenn wir ehrlich sind.
Also wirkt ein bisschen mehr, sagen
ja, so. Es war hier nicht bling bling. Die amerikanischen Kollegen haben in den letzten Monaten schon eine sehr ausdifferenzierte Diplomatie. Du musst dir vorstellen, wenn du Ägypten, die Emirate, die Saudis, die Türken, wenn du alle einbindest in so einen Prozess, dann die Israelis und dir gelingt das, dann ist das schon auch eine nachhaltige diplomatische Arbeit und ein Erfolg. Also insofern, das war gar nicht so bling bling und auch nicht so Hinterhof, sondern es war wirklich eine erfolgreiche Friedensdiplomatie. Und wir kennen im Auswärtigen Amt in Washington viele, die Donald Trump genauso kritisch sehen wie wir, die daran aber gearbeitet haben. Und auch denen würde ich sagen, ey, danke, dass ihr das gemacht habt.
Ich glaube, wir könnten darüber noch lange diskutieren, ob diese lange Linie, von der Sie auch gerade noch mal gesprochen haben, Herr Blome, ob die sich wirklich bewahrheitet. Das werden wir in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren wahrscheinlich beobachten. Wir müssen jetzt einen ziemlich harten Cut machen, nämlich während die Welt in den Nahen Osten schaut, beschäftigt sich das EU-Parlament mit der Veggie-Wurst.
Ja, mit wichtigen Dingen.
Wolfram Weimer hat uns dieses Thema mitgebracht.
In dieser Woche ging es im EU-Parlament buchstäblich um die Wurst. Die Parlamentarier wollen verhindern, dass Fleischersatzprodukte Schnitzel oder Wurst heißen. Ich denke da liberaler. Das sollen die Verbraucher entscheiden. Und wenn ein Hersteller sein Getreideschnitzel Witzel nennt und es verkaufen will, soll er das versuchen. Wir haben sowieso zu viele Regularien und Vorschriften und Regeln aus Europa. Da halte ich es mit Schiller. Gewähren Sie mehr Freiheit. Wir brauchen viel mehr Europa, aber viel weniger Bürokratie.
Ja, Herr Weimer, überraschenderweise muss ich Ihnen da vollumfänglich zustimmen.
Fürs Poesie-Album.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Genau, ganz gut zusammengefasst. Ich würde das wirklich auch noch erweitern und sagen, Deutschland ist einer der wichtigsten Märkte für Veggie-Produkte. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt auch eine zusätzliche Belastung für viele, viele Unternehmen in Deutschland, die irgendwie ihre Verpackungen ändern müssen, ihr gesamtes Marketing ändern müssen. Es ist einfach nur Quatsch. Und Herr Blum, Sie schon den Kopf schütteln. Aber
das finde ich jetzt, da kommen mir echt die Tränen, dass jetzt Produkthersteller, Markenprodukthersteller ihre Verpackung ändern müssen. Das
ich würde jetzt sagen, das ist auch so Teil der Werbetexte jetzt. Also wer die besten Sprüche, mir fallen da großartige Dinge ein.
Also, das muss ich auch sagen. Und ja, die Europäische Union, die Kommission und dann aber auch natürlich mit den Mitgliedstaaten und dem Parlament zusammen machen zu viel Bürokratie. Mindestens haben sie das über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gemacht. Aber das ist ja das Gegenteil. Da verschwindet ja ein Stück Bürokratie. Da wird gesagt, das nennt ihr nicht mehr so. Also die ganzen Regularien, ab wann man was Veggie oder wie man Wurst nennen darf, verschwinden. Das wird einfach zack weg.
Also ich muss sagen, eine neue Regel, wie was genannt werden darf.
Es wird eine alte Regel abgeschafft.
Ja, und durch ein Verbot ersetzt.
In einem Punkt will ich Blume beispringen. Ja. Und mich wundert dabei, dass überhaupt die Hersteller von Veggie-Produkten sich noch referenzieren an Wurst und Schnitzel. Denn eigentlich wollen sie ja genau das Gegenteil. So. Wieso machen sie das denn überhaupt? Damit untergraben sie ihre eigene Glaubwürdigkeit. Das ist wie, ich habe was gegen Schwarz, will Weiß verkaufen und sagen, Weiß ist das helle Schwarz.
Aber die
Nein,
Leute
Weiß
haben ja
ist Weiß.
Die Leute haben
und,
nichts gegen den Begriff der Wurst.
Es ist ein Minderheitskomplex derer, die das, tut mir leid, die das in den Markt bringen wollen, die sich unbedingt bei dem Produkt unterhaken wollen. Anhaken
da
wollen.
Hat Blume wieder mal
Wurst?
Nein. Also der Großteil.
Und sie wollen das Gegenteil davon sein. Das ist ja auch fair enough.
Aber der Großteil der Leute, die vegetarisch werden das ja nicht, weil sie Wurst hassen oder weil sie Schnitzel hassen, richtig, sondern weil sie zum Beispiel sagen, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder aus Tierschutzgründen etc. Auch wenn ich dann trotzdem sage, ich mag diesen Geschmack gerne, kann ich das weiterhin kaufen. Ich finde aber vor allem, was das ja aussagt, ist eine komplette Verdummung der Menschen. Also erst als ich das erst gelesen habe, ich meine, wer ist denn dumm genug, nicht zu verstehen, dass ich hier gerade ein veganes Produkt kaufe? Ich glaube kaum jemand. Ich musste daran denken, dass Markus Söder Probleme damit hat, Cola Zero mit einem befestigten Deckel zu trinken. Also vielleicht wurde ja auch von manchen Leuten von sich selbst auf andere geschlossen. Aber man verkauft doch den Verbraucher als total doof. Ich glaube, die Leute kriegen es hin, einen Veggie-Schnitzel vom Normalen zu unterscheiden.
Und Frau Lang, da sind Sie sich einig mit dem EVP-Chef Manfred Weber, der auch selbst gesagt hat, dass er die Verbraucher nicht für zu dumm hält,
das zu unterscheiden. Ich gebe dazu, dass das Verwechslungsargument oder das Gefahr von Verwechslungsgefahr,
das
Argument von Verwechslungsgefahr jetzt nicht das allerstärkste ist. Aber mir geht es um was anderes. Wurst ist Wurst. Das fand ich so einen klassischen, ich sag Franz Josef Wagner, Ruhe in Frieden, der alte Bild-Kolumnist, klassischen Franz Josef Wagner Satz, der so 100% wahr ist. Und Wurst ist seit ungefähr 2500 Jahren halt irgendetwas mit Fleisch. Und das könnte es auch bleiben. Es gibt keinen Grund, es Wurst, Veggie-Wurst, Wurst zu nennen, wenn eben kein Fleisch drin ist.
Es ist Fake-Wurst.
Aber muss ich alles verbieten, wofür es keinen Grund gibt?
Nein, aber muss ich alles
gut
machen?
Sehr gut, eine Grüne, die gegen Verbote ist.
Ja. Naja, für die keine Begründung haben.
Aber ich
würde sogar sagen, es gibt einen Grund, nämlich die Form, Farbe und der Geschmack. Also es ist tatsächlich so, dass bei Fleischersatzprodukten das alles sehr ähnlich ist. Das heißt, es geht um die Zubereitungsart inzwischen viel mehr als um die Inhaltsstoffe. Und die Menschen haben quasi entschieden, dass sie das Ganze Wurst nennen möchten. Es ist einfach ein Begriff, der sich durchgesetzt hat.
Nein,
und den
Sie
jetzt
haben den
zu
Begriff
ändern,
gekapert.
Weil,
Sie haben den Begriff gekapert,
dann
weil
ist das
es damit
eben
leichter
so
war, in den Markt reinzukommen. Und, wie soll man sagen, so zu tun, als sei es identisch. Es ist nicht identisch. Es soll jeder nehmen, der will. Und niemand muss Fleisch essen. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich ist es gut, wenn alle weniger Fleisch essen. Und die Deutschen essen ja auch weniger Fleisch. Immer weniger. Ich glaube, man muss denen gar nicht mehr, da bin ich bei Wolfram Weimer, gar nicht mehr noch weiter über die Hürde helfen und sagen, es ist Wurst. Ihr könnt schon sagen, dass ihr Wurst ist. Aber in Wahrheit tut ihr es gar nicht. Das ist doch schizophren. Entschuldigung, es ist wirklich schizophren. Und im Übrigen, ich verstehe jetzt auch die Aufregung nicht. Bei Milch hat man das vor 10, 12 Jahren genau so gemacht.
Und das hat zu viel Verwirrung geführt.
Nein, null.
Doch. Also
die
Leute sagen immer noch alle Hafermilch.
Jeder sagt Hafermilch, trotzdem darf da nicht Hafermilch draufstehen, so muss man Hafer trinken. Das ist einfach unsinnig. Ich finde, bei der Aufregung bin ich ein bisschen bei Ihnen, aber das ist ja von allen Zeiten. Mir ging es jetzt auch so, wir hatten diese Woche, wir haben im Bundestag über das Staatsangehörigkeitsrecht abgestimmt. Wir führen gerade große Debatten über Sozialstaatsreform. Und das, worüber die ganze Zeit geredet wurde, war die Veggie-Wurst. Und das, finde ich, ist eine größere Frage, die dahinter steht, wie wir uns eigentlich diesen Empörungsspiralen entziehen können. Ich merke es sogar an mir selbst. Wenn ich einen Post mache zum Thema Tariftreuegesetz, wichtiges Thema, gute Löhne für Leute, kriegt der 5000 Likes. Wenn ich einen Post mache zu Veggie-Wurst, kriegt der 50.000 Likes. Das ist immer wieder ein Ansatz, dass wir über diese Empörungsthemen reden. Aber wir stärken natürlich damit auch das Bild bei den Leuten. Die Politik kümmert sich nicht um die richtigen Probleme.
Naja, sagen wir mal so, wenn sich so viele Leute darüber erregen oder auch nur darüber diskutieren, dann halten sie es ja offenkundig für wichtig. Dann kann ihr Argument nicht stimmen, von wegen, wir reden hier über etwas, was die Leute zu Recht für unwichtig halten. Nein, sie halten es für wichtig. Denn es geht natürlich, Achtung, großer Begriff, ein bisschen auch um Identität. Um die Wurst.
Oh Gott. Nein,
Moment. Herr Blume. Es geht ein bisschen um Kultur und Identität. Und vielleicht geht es auch nur darum, dass eine neue Mehrheit im Parlament, nachdem es eine grüne Mehrheit, eine linksgrüne, sage ich mal, Mehrheit im weitesten Sinne 2019 bei den Europawahlen gab, jetzt bei den letzten Wahlen eben eine nach rechts verschobene Mehrheit gibt, dass diese Leute sagen wollten, wir haben verstanden, wir gehen mal in irgendeine Schraube, die leicht zu erreichen ist und zeigen, wir haben diesen Shift verstanden.
Aber das mache ich anhand von reinen
Symboldebatten?
Richtig. Und Herr Blume, ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den Sie da einbringen. Ich habe es ja zu Beginn schon mal gesagt, es ist so, dass der größte Teil der deutschen EVP-Fraktion dagegen gestimmt hat. Und es sind Kräfte, die von sehr viel weiter rechts kommen, die dieses Thema unbedingt mit aufbringen wollten. Das heißt, man verfällt eigentlich da wieder diesen rechten Narrativen, die versuchen, irgendeinen ideologischen Kampf daraus zu machen. Also
ich finde, wenn die Wurst jetzt schon Teil des Kulturkampfes ist zwischen links und rechts, bitte lass doch die Räume der Freiheit groß. Diese Politik soll sich gar nicht darum kümmern.
Ich glaube, das.
Naja, aber offenkundig gibt es frei gewählte Parlamentarier und jetzt nicht nur rechtsradikal. Das ist jetzt auch ein bisschen.
Das habe ich nicht gesagt.
Naja.
Ich habe gesagt, von weit rechts aus.
Ich bewähre
mich diesem Vorwurf.
Nein, aber ich glaube, genau dieser Fokus auf Symboldebatten. Also, man sagt, die Leute müssen doch jetzt mal sehen, dass wir was machen, dass wir uns gegen den Zeitgeist stellen. Und deshalb sucht man sich irgendwelche Symbole raus.
Der Zeitgeist hat sich
verändert. Ich glaube, dass die Teil von einem Vertrauensverlust in Demokratie sind. Aber die Frage ist dann, ob man sofort sagt, muss, deshalb haue ich jetzt die nächste Symboldebatte raus. Wenn ich mir anschaue, es gab auf der Fraktionsklausur der AfD ein Strategiepapier, wo die gesagt haben, wie gehen wir in die nächsten Jahre? Und da wurden zwei Dinge identifiziert. Das eine ist, den Kulturkampf hochzuschrauben, um die demokratischen Kräfte auseinanderzutreiben. Und das andere ist zu sagen, schaut, die kümmern sich nicht um die echten Probleme wie Migration und Wirtschaft. Wenn wir den ganzen Tag über Wurst diskutieren, dann erfüllen wir beides davon. Also wir schaffen diese empörte Kulturkampfdebatte. Alle werden immer aufgeregt und haben das Gefühl, wir kommen ja nicht mal mehr der Wurst zusammen. Und gleichzeitig kann die AfD sich hinstellen und sagen, schaut, die kümmert sich um die Wirtschaft.
Ihr habt den Geist aus der Flasche gelassen. Ihr hattet angefangen mit diesen Debatten, Essen zu politisieren, Verhalten, Freizeitverhalten zu politisieren.
Wo haben wir das gemacht?
Naja, beim Essen zum Beispiel. Also natürlich wurde politisiert, ob Fleischessen nicht schlecht fürs Klima ist.
Das ist es ja auch.
Ja, aber eben, aber jetzt, wenn man das so politisiert, darf man sich nicht beklagen, wenn die andere Seite dann...
Ob ich darüber rede, die Art, wie wir heute Fleisch produzieren, übrigens in riesengroßen Betrieben, hat einen Einfluss auf das Klima. Oder ob ich sage, die einzelne Person, die Fleisch isst, über die erhebe ich mich moralisch. Das sind doch unterschiedliche Fragen. Und ich bin bei dieser moralischen Distinktion überhaupt nicht dabei. Ich habe das auch persönlich nie gemacht. Ich bin aber dabei, dass wir uns natürlich mit der Frage aus, wie sieht eine zukunftsfähige Landwirtschaft
aus? Und der große Unterschied ist ja, das eine versucht sich wirklich mit einem tatsächlichen Problem auseinanderzusetzen. Das ist der Fleischkonsum, der gesundheitlich und extrem klimaschädlich ist. Also es ist ein Problem. Damit müssen sich Politiker befassen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Das andere ist kein Problem. Das haben Sie selbst gerade zugegeben, dass es keine Verwechslungsgefahr gibt.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Da gibt es einfach einen elementaren Unterschied.
Ja, aber sagen wir mal so, das Schweinenackensteak war jetzt nicht umsonst die Chiffre für den, wenn man so ehrlich sagen will, geistig limitierten Dorfbewohner, der immer noch Schweinenackensteak auf seinen Grill wirft und immer noch einen Diesel fährt und immer noch mit einer Ölheizung seinen Haushalts. Der ist schon so von oben herab angesprochen worden, auch durch diese Politisierung, nicht zuletzt das, was Wolfram Weimar sagt, von Nahrungsmitteln und von Essen.
Also erstmal darf er auch alles davon noch. Es gibt ja immer mal gerade diese Vorstellung, das wäre alles verboten. Das ist Unsinn. Die Ölheizung geht ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, wird aber auch einfach irre teuer werden. Da muss man dann auch die Umstellung sehr, sehr gut finanzieren. Aber er darf sein Nackensteak essen, der darf das auf den Grill werfen. Ich würde tatsächlich zugestehen, dass wir sozusagen auch in meinem politischen Milieu diese Debatten oft nicht als strukturelle Debatten geführt haben, sondern sehr stark als individuelle und damit vor allem eher auf die moralische Distinktion als auf, wie kann ich es eigentlich für alle bezahlbar machen, sich gesund zu ernähren. Jetzt auf der Gegenseite zu sagen, ihr habt aber angefangen, deshalb müssen wir jetzt umso härter draufhauen, aber das ist gut, vielleicht ein bisschen Kindergarten.
Nicht, dass wir jetzt in der Bundestagskantine in der grünen Bundestagskantine vergiftet werden für solche Äußerungen, für solche selbstkritischen Äußerungen. Machen wir an dieser Stelle sicherheitshalber zu und kommen aber zu einem ein bisschen artverwandten Thema. Und wir haben es schon ganz leicht gestriffen, nämlich dem Verbrenner aus und Clara Pfeffer.
Die deutsche Autoindustrie steht am Abgrund und wir überlegen ernsthaft, ob man nicht doch noch eine letzte Runde mit dem Verbrenner dreht. Während andere längst Milliarden in E-Mobilität stecken, wird hier noch der Diesel verteidigt, als wäre er ein Kulturgut, kein Auslaufmodell. Die EU wirft mit dem Aus für 2035 einen Rettungsanker für Manager, die jahrelang Innovation verschlafen haben. Aber die halten sich weiter für unsinkbar. Das erinnert an die Titanic. Aber ganz ehrlich, um eine Industrie, die lieber ihre Kunden täuscht, als sich für die Zukunft zu öffnen, Stichwort Dieselskandal, ist es nicht schade. Denn wer die Klimaziele ernst nimmt, kommt um das Verbrenner aus nicht herum. Und wer dauerhaft Arbeitsplätze sichern will, kann den Weltmarkt nicht ignorieren. Und der wird elektrisch.
So, dann ich als Zitierer von Schiller, mir war das jetzt auch wieder zu streng. Ehrlich gesagt, da würde ich aufhören. Für einen weiteren Freiheitsblick auf diese Thematik werfen. Wenn, also erstmal, die deutsche Autoindustrie ist jetzt keine Betrügerindustrie, die jetzt bestraft gehört. Das klang jetzt fast so, die Menschen betrogen haben mit ihren. Und,
genau so klang es.
Sie ja, so war es, glaube ich. So war es schon ziemlich
ja,
genau.
Ja, aber da muss man sagen, es ist natürlich unsere Schlüsselindustrie. Diese Industrie hat nicht nur Generationen von Wohlstand geschafft, sie hat natürlich auch die Welt besser gemacht in ganz vielen Dingen. Muss ich mal überlegen, Mobilität für eine ganze Erdbevölkerung in dieser Form zu ermöglichen, zu erschwinglichen Preisen, ist natürlich auch eine große soziale Tat. Technologische Tat. Es ist, wenn Sie die Hunderttausende von deutschen Ingenieuren, die in ihre Intelligenz, ihre Lebenskraft da investiert haben, die vielen Arbeiter, die über Jahrzehnte Wohlstand erwirtschaftet haben und die besten Produkte der Welt erarbeitet haben, die würde ich jetzt nicht so abtun nach dem Motto, übrigens, das waren alles Kriminelle und jetzt wollen wir sie mal bestrafen. Also da ist sozusagen mein
jetzt
innerer Reflex.
Jetzt überhören Sie meine Aussage.
Und dann Freiheit auch hier gewähren. Mein Gott, muss in die Politik festlegen, dass ab einem bestimmten Stichtag nur noch eine Technologie gilt und die andere auf keinen Fall. Warum?
Ja,
wir
ja.
können doch, wenn wir als Politik Ziele definieren, sagen, wir wollen weniger CO2-Aufstoß, da bin ich dabei, dann lass uns das über das Ziel regulieren, aber doch nicht über, dass die Politik entscheidet, diese Technik mag ich nicht, aber die finde ich besser.
Aber das mit dem weniger CO2-Aufstoß wird ja real mit dem Verbrenner überhaupt nicht funktionieren. Das, was dann häufig mit Wasserstoff, E-Fuels geredet wird, ist so teuer, dass es in einem ganz kleinen Segment nur überhaupt stattfinden wird. Aber tatsächlich, die Automobilindustrie hat eine riesige Bedeutung in diesem Land. Ich habe selbst im Wahlkreis Schwäbisch Gmünd, wir sind von den Stellenkürzungen bei Bosch jetzt gerade groß betroffen. Aber dann sollten wir doch auch das Ziel haben, dass wir in Zukunft die besten Modelle erstellen. Und Clara Pfeffer hat es gerade gesagt, die Zukunft wird elektrisch sein. Wir haben jetzt schon ein Nachfrageproblem, und zwar, weil die deutsche Automobilindustrie zu wenig Elektroautos verkauft, weil sie es nicht geschafft hat, in der Vergangenheit bezahlbare Elektroautos herzustellen, das dem chinesischen Markt überlassen hat. Und die Antwort auf die jetzige Nachfrageproblematik
bei
Automobilindustrie ist zu sagen, ja, in der Zukunft könnt ihr zurück zum Verbrenner. Das wird jetzt nicht helfen und es wird den Weg in die Zukunft nur verstellen.
Und Herr Weimer, dieses Argument, man müsste den Markt das entscheiden lassen und die Autoindustrie wird das schon selber hinbekommen, das muss man sagen, ist auch einfach historisch schon mehrfach hinterlegt. Sie haben einfach wichtige Entwicklungen wirklich mehrfach verschlafen. Noch 2010 haben chinesische Automanager, haben deutsche Automanager in China gesagt, ach, das mit dem E-Auto-Antrieb, das funktioniert doch sowieso nicht. Und wenn man auch einmal zurückschaut, ich glaube, Sie können sich besser erinnern als ich, aber in den 80er Jahren gab es in Deutschland eine riesige Debatte um den Katalysator, der den Verbrennungsmotor etwas sauberer macht. Da haben auch die Autoindustrie hat laut gerufen, nein, das ist unser Tod, das funktioniert nicht, das ist viel zu teuer und so weiter. Es wurde eingeführt, 89 galt dann die Pflicht. Und was war es? Ein Riesenvorteil für die deutsche Automobilindustrie, weil dann nämlich weltweit überall immer strengere Regulierungen für den Schadstoffausstoß von Autos eingeführt wurde. Das heißt, im Endeffekt muss man da sagen, kann die Politik mit Regularien wie diesen auch Industrien schützen und retten. Und ich glaube, ja, bei der Autoindustrie sind wir inzwischen an einem Punkt angelangt, wo man das tun muss.
Ich weiß nicht, ob der Katalysator die Autoindustrie gerettet hat.
Auf alle Fälle hat ihr geholfen, der deutschen Autoindustrie.
Aber sehr massiv. Es war ein Eingriff aus, soll man sagen, umweltpolitischen Gründen. Und das kann man ja auch meinetwegen argumentieren. Und das war vielleicht auch im Rückblick mindestens segensreich. Hier, und der Markt hätte das nicht geleistet. Der Markt hätte den Katalysator in der Form nicht eingeführt oder nicht so schnell. Aber hier kann man es ja dem Markt überlassen. Denn wenn die Zukunft so elektrisch ist, aller Voraussicht nach stimmt das ja, dann wird der Markt es dahin zwingen. Dann werden die Chinesen sagen, von euch nehmen wir sowieso keine anderen Autos mehr als nur noch E-Autos. Und das sollte sich dann jeder VW-Manager, der sowieso weiß, wie viel Prozent seines Absatzes er nach China gibt, hinter die Ohren schreiben, insbesondere für Audi und Mercedes-Benz. Aber wenn es parallel noch was anderes geben sollte, warum sollte man das verbieten? Nur weil man von heute aus prognostiziert, klappt wird's ja eh nicht. Lass sie doch ausprobieren. Wenn sie dabei Geld verlieren und dabei baden gehen, dann gehen sie halt baden.
Also das heißt, dann ist es nicht so schade drum.
Aber dann war es ein Versuch wert und wenn das schief läuft, dann zahlt die Firma die Zeche, wenn es schief läuft.
Ja, dann zahlen die Beschäftigten die Zeche. Ja, weil die werden den Job verlieren.
Aber wieso glauben Sie denn, dass die Politik besser weiß, welche Technologie
das habe ich ja gerade schon ausgeführt.
Genau,
das ist doch eine enorme Anpassung.
Aber der Markt regelt, hat ja nicht funktioniert. Wenn der Markt es geregelt hätte, dann würden die deutschen Automobilhersteller heute die bezahlbarsten und die besten Elektroautos der Welt herstellen, damit mit den Chinesen konkurrieren und damit die Jobs hier in Deutschland. Aber stattdessen verhängt man sich an eine alte Technologie, die immer mehr an Absatzmärkten verlieren wird und kommt nicht vorne mit.
Das wissen wir nicht.
Das sagt der Markt. Und wir gerade diesen Markt immer mehr. Natürlich, es werden immer mehr Elektroautos verkauft und immer weniger Verbrenner.
Also
und wir hängen uns an die alte
Sie der deutschen Autoindustrie unbedingt sagen wollen, ihr seid alles dumme Ingenieure, bitte macht es so. Wir in der Berliner Politik, ich muss sagen, nach den inneren Einsichten der Berliner Politik glaube ich nicht an den Kompetenzvorsprung, ehrlich nicht, sondern da würde ich lieber mal auf die Ingenieure, lieber auf die Ingenieure hören. Und ich glaube auch nicht, dass wenn Deutschland und Europa sich verabschiedet vom Brenner, sich verabschiedet vom Brenner,
dass
das dem Klima irgendetwas hilft. Es hilft natürlich gar nicht. Wir vernichten die deutsche Autoindustrie.
Nein,
aber es hilft natürlich dem Klima überhaupt nicht, weil dann bauen andere, dann bauen die Inder, dann bauen die Chinesen, bauen die Verbrenner, die viel schmutziger sind als unsere.
Nicht. Genau das tun
Deswegen
die
wäre es wirklich klug, wenn die Politik ein bisschen zurückfährt.
Ja, und nicht überlasst es doch dem Markt. Wie gesagt, wenn der Markt ist.
Aber wir haben ja gerade über
genannt. Oder steuert über die Ziele.
Dann finde ich es eine berechtigte Strafe, wenn man so will, Sanktion, wer das nicht rechtzeitig hinkriegt, beziehungsweise sich irrt in der Annahme, dass es vielleicht doch nicht ganz so schnell kommt mit der überwiegenden Zahl von E-Autos, der geht dann halt baden, dann ist halt VW, kommt dann in schwere Probleme. Ja, aber nicht, das würde ich akzeptieren, weil es dann die Sanktion für einen unternehmerischen Irrtum ist.
Nein.
Aber ich würde es nicht akzeptieren als Beschluss an einem grünen Tisch.
Aber das stimmt nicht, Herr Blome. Das werden Sie und das wird vor allem auch eine konservative Regierung niemals akzeptieren, sondern es ist doch immer wieder das gleiche Spiel, das wir sehen mit der Automobilindustrie, wenn eine Entwicklung verschlafen wird, wenn auch eigene Fehler gemacht werden, wie dieser Skandal. Und wenn es danach schlecht läuft, dann kommt natürlich der große Ruf an die Politik, ihr müsst jetzt rechnen. Und dann kommt der
Autogipfel.
Ist hier überhaupt nicht. Die schaffen in meinem Wahlkreis total viele Jobs. Ich will, dass die erhalten bleiben. Ich will nicht, dass die baden geht. Ich sage auch nicht, wenn es schief läuft, dann wird es in Zukunft baden gehen lassen, sondern wird natürlich die Politik reingehen helfen. Und dann muss die Politik heute aber auch überlegen, wie der Weg in die Zukunft geht. Und beim Klimaschutz müssen wir sagen, wenn Sie jetzt auch sagen, wir können doch nur über die Ziele gehen, die werden doch gerade auch in Frage gestellt. Also mehrere Mitglieder Ihrer Regierung, unter anderem Katharina Reiche, haben die europäischen und deutschen Klimaziele in Frage gestellt. Und da will ich auch nochmal dran erinnern.
Sie weisen darauf hin, dass es zwischen den europäischen Klimazielen, Klimaneutralität 2050 und dem deutschen Ziel 2045 einen Unterschied von 5 Jahren.
Da will ich aber auch einmal.
Auch keiner erklären kann.
Da, ich will einmal daran erinnern. Clara Pfeffer erklärt Ihnen das gerade sehr, sehr gerne. Aber was ja total untergegangen ist in der deutschen Debatte, wir hatten vor kurzem ein Urteil vom Internationalen Gerichtshof, beziehungsweise kein Urteil, ein Gutachten, Internationaler Gerichtshof in Den Haag, die gesagt haben, dass Klimaschutz völkerrechtliche Verantwortung ist. Ich glaube, das ist hier überhaupt nicht angekommen, was das bedeutet. Das heißt, dass jeder Staat, egal ob er selbst das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat oder nicht, Deutschland verklagen könnte wegen zu wenig Klimaschutz. Und wir gehen davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht sich in seinen Urteilen sehr stark daran orientieren wird. Das heißt, wenn wir jetzt den Rückwärtsgang beim Klimaschutz einlegen, was leider Katharina Reiche schon an vielen Stellen tut, dann schaffen wir Planungsunsicherheit, dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen und wir schaffen rechtliche Unsicherheit. Und das wird ja gerade einfach so abgetan. Man denkt, Klimaschutz geht mit den Grünen die Opposition.
Sag mal, kann das sein, dass es für euch ein Fetisch ist, dass ihr das einfach braucht, die grüne
umgekehrt.
Bewegung so sozusagen im Abwärtsrennen ist und ihr sagt, aber das Verbrenner aus wollen wir doch am Ende noch erhalten. Das klingt für mich auch so wie, ich muss meinen alten Feind, die Auto, die muss ich unbedingt auch im Nachgang nochmal bestrafen, weil die Sachargumente sind nicht überzeugend.
Will,
das ist für euch ja so, ich merke das ja hier, ihr seid ja da richtig, die müssen da raus.
Während und
so,
du doch nicht Gott. ganz ruhig bist an dieser Stelle gerade. Die Ruhe selbst. Ach Quatsch, das ist weder ein Fetisch, sondern ein
bisschen
ist
schon.
Und, nein,
bisschen
das ist nämlich kein Fetisch, sondern das ist eine Menschheitsaufgabe und es ist aber auch ein Gebot von ökonomischer Vernunft. Und ich will, dass dabei Deutschland in Zukunft mitspielt.
Naja, aber ein bisschen Luft zu lassen würde der Autoindustrie vielleicht und meinetwegen, weil sie es vorher selbst verschnarcht hat. Aber immerhin um der Bedeutung dieser Industrie willen für Deutschland vielleicht ein bisschen Flexibilität verschaffen. Und ob das jetzt der vollständige Abfall vom Glauben ist, beziehungsweise die totale Ketzerei, visa alle Klimaschutzerkenntnisse, die wir so gesammelt haben.
Also, aber
das glaube ich einfach
dauernd
nicht.
Irgendwelche komplett emotionalen Worte in den Mund. Fetisch, Ketzerei, das hat weder Frau Pfeffer noch ich habe das gesagt. Und ich glaube, so müssen wir die Debatte auch überhaupt nicht führen. sondern es geht darum, ob man es sinnvoll findet, an dieser Stelle klare Vorgaben zu schaffen, wie die Märkte der Zukunft aussehen können, weil sie sich eben da schon entwickeln. Und ich finde übrigens auch, dass dieses sozusagen zu unterstellen, wer das irgendwie verfolgt, der lässt kein Stück Luft. wenn wir ganz ehrlich sind, wenn jetzt gerade das Verbrenneraus auf europäischer Ebene aufgemacht wird, dann reden wir nicht über 2-3 Jahre oder über ein bisschen Luft, sondern dann wird es abgeschafft und dann ist es grundsätzlich weg. Und das ist die machtpolitische Situation, vor der wir stehen.
Ich muss an der Stelle auch einen ganz klaren Schlussstrich für diese Runde ziehen. Fetisch, glaube ich, gibt es in alle Richtungen, die einen für, die anderen gegen den Verbrenner. Aber wir haben noch ein weiteres wichtiges Thema, das hat uns Ricarda Lang mitgebracht, zum Thema Bürgergeld.
Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Das ist einer der Lieblingssätze des Kanzlers Friedrich Merz. Aber wer ist eigentlich mit wir gemeint? Im Zweifelsfall die Menschen, die eh schon sehr wenig haben, also zum Beispiel die im Bürgergeld. Wer da aber komischerweise nie gemeint ist, das sind die, die extrem viel haben. Und das, obwohl in Deutschland 2 Familien so viel besitzen wie 49 Millionen Menschen. Und das hat Gründe. Wenn ich 3 Wohnungen erbe, dann zahle ich darauf Erbschaftssteuer. Wenn ich 300 Wohnungen erbe, zahle ich im Zweifelsfall keinen einzigen Cent. Diese Regierung gängelt die Ärmsten, lässt die Mitte im Stich und schützt diejenigen mit riesigen Erbschaften und Vermögen. Wenn sie es mit dem Herbst der Reform ernst meinen würde, würde sie stattdessen an diese Gerechtigkeitslücken rangehen und das Geld, was dabei reinkommt, in unsere Kinder und unsere Bildung investieren.
Gängeln der Ärmsten. Das klingt so, als würden jetzt die Bürgergeldsätze um 50 Euro runtergenommen. Und das wäre dann echt brutal, weil man kann schon von 560 Euro oder 63 Euro nur sehr, sehr schwer leben. Da wäre ich sofort dabei, dann zu sagen, das könnt ihr nicht machen. Aber darum geht es nicht. Frau Lang, Sie haben es geframed, um dieses komische neudeutsche Wort zu nehmen. Sie haben es in einen Rahmen gesetzt, um es dann platt machen zu können. Es geht nicht darum, die Ärmsten zu gängeln und irgendwie ihnen einen leeren Kühlschrank ab dem 20. eines jeden Monats zu beschweren, sondern es geht darum, Leute in Arbeit zu bringen. Und die Frage, die dahinter steht, lautet, ist es besser, eine Arbeit zu machen, notfalls auch eine unbequeme, oder kann es auch länger in der Arbeitslosigkeit, dann aber auf Kosten aller Steuerzahler in diesem Fall, gehen? Und da dreht sich gerade etwas, was Sie beim Bürgergeld in Richtung, nee, lieber Weiterbildung mal gucken und Arbeitaufnahme ist nicht ganz so wichtig, das dreht jetzt zurück. Und das ist alles, was passiert. Es geht darum, Leute in Arbeit zu bringen, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Druck, aber sie nicht arm zu machen.
Aber Sie haben gerade das richtige Wort gesagt, Qualifizierung und Weiterbildung. Und das war das, was wir damals eingeführt haben. Das heißt, dass man wegkommt, dieses sehr, sehr, sehr technische Wort, Vermittlungsvoran, also in irgendeine Arbeit vermittelt, was immer wieder zum Drehtüreffekt geführt
hat. Nicht in irgendeine Arbeit.
Die Leute haben angefangen zu arbeiten und ein paar Monate später standen sie wieder beim Jobcenter vor der Tür. Gerade wenn wir auf die Leute schauen, wo jetzt immer das große Wort der Totalverweigerer gesagt wird, obwohl es eine relativ kleine Gruppe ist, die sie zum Beispiel 3 Termine nicht wahrgenommen haben. Das sind häufig Leute mit psychischen Problemen. Das sind häufig Leute mit Suchterkrankungen. Da muss ich doch schauen, wie ich denen helfe, wie ich sie dann qualifiziere und wie ich sie langfristig in den Arbeitsmarkt vermittle. Ich bin davon überzeugt, die Reform, die jetzt angestrebt wird beim Bürgergeld, die wird nichts ändern in der wirtschaftlichen Situation, weil die Leute gar nicht auf die Stellen passen, die gerade frei sind. Die wird nichts ändern am Haushalt, das hat ja Bärbel Baas auch schon gesagt. Und die wird auch nichts ändern in der Situation von Menschen mit einem kleinen Einkommen. Das heißt, man verspricht jetzt eine ganz, ganz große Reform und am Ende werden wir in 5 Monaten wieder dastehen mit den gleichen Problemen.
Bei 3 Millionen Arbeitslosen und 1,2 Millionen offenen Stellen, die Hälfte davon gemeldet, die andere Hälfte geht gar nicht mehr zum Arbeitsamt und bittet um einen Bewerber. Also bei 3 Millionen Arbeitslosen und ungefähr 1,2 Millionen Stellen findet man nichts Geeignetes.
Aber dafür müssen wir schauen, wie wir die Leute richtig. Aber reden Sie mal mit den Leuten in Jobcentern. Die Leute in Jobcentern sagen Ihnen, wir müssen im Einzelfall entscheiden können. Bei manchen Menschen ist es sinnvoll, sie auf irgendeine unqualifizierte Arbeit zu setzen, weil da eh nichts anderes drin sein wird. Bei anderen Menschen ist es sinnvoll, zu überlegen, wie können wir die Person qualifizieren, weil andere Jobs möglich sind. Bei manchen wird eine Weiterbildung sinnvoll sein. Warum muss das einmal bundesweit zentral für alle geregelt werden, statt dass man die Jobcenter, die mit den Menschen arbeiten, vor Ort entscheiden
muss? Frau Lang, da haben Sie natürlich einen Punkt. Wir müssen natürlich, also, und das wissen auch Sie, Herr Blome, ganz entscheidend ist, um Geld einzusparen, was ja das eigentliche Ziel dieser ganzen Reform ist, dass Menschen in Arbeit kommen. Jetzt wissen wir bei den Zahlen schon wieder, es ist nicht ganz klar, wie viele davon eigentlich wirklich arbeitsfähig sind, einen vollen Tag lang. Sie wissen auch, dass es ziemlich schwierig ist, jemanden für irgendwie 3 Stunden am Tag, das ist nämlich die Schwelle, ab der jemand als erwerbsfähig gilt, irgendwie einzustellen. Und dann muss man einfach dazu sagen, ich erkenne total an, dass das eine Gerechtigkeitsdebatte ist und dass das ein Problem ist, dass Menschen am unteren Einkommensspektrum das Gefühl haben, das Ganze sei unfair, mit dem Bürgergeld kriege ich was dazu. Nur da ist ja die Problematik, dass das dann vor allen Dingen etwas mit Schwarzarbeit zu tun hat. Und da müsste dieser Staat ordentlich rangehen, um einen Gerechtigkeitssinn herzustellen. Aber einfach so jetzt eine ehrlicherweise sehr symbolische Reform, die nicht viel mehr als Symbolpolitik ist, hier irgendwie und dabei auch noch diese Koalition zu riskieren. Also man sieht ja, was das für Fliehkräfte jetzt schon sind. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt.
Also da kann ich aus den Innenansichten berichten. Wir haben ja mit den Sozialdemokraten über Wochen hinweg sehr ernste Diskussionen geführt. Und die sind natürlich bei diesem Thema soziale Schieflage etwaig natürlich besonders sensibel. Man muss, wenn man über dieses Thema ehrlich redet, geht es nicht nur, dass die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Das sind sie. Sie ist geradezu entgleist, das Bürgergeld. Wir haben 50 Milliarden Euro. Das ist ein Aufwuchs in sehr kurzer Zeit.
Was immer noch unter 8% des Haushalts sind und weniger als vergleichbare.
Sie hat aber ein zweites Problem. Das zweite Problem, es funktioniert ordnungspolitisch nicht. Wir wollen doch Menschen in Arbeit bringen. Wir wollen sie zurückholen in die Gesellschaft. Ja. Und viel zu wenig gelingt das. Und das dritte Problem ist, wir haben ein Akzeptanzproblem. Das haben Sie mit Gerechtigkeitsfrage angesprochen. Natürlich die große Mehrheit der Bevölkerung, und zwar auch die unten, die sagen, so wie ihr das macht, ist das so krass ungerecht, das wollen wir nicht. Und deswegen kommt zum Beispiel von sozialdemokratischen Bürgermeistern aus dem Ruhrgebiet, die sagt, Leute, der Missbrauch, der da geschieht, der ist so krass, bitte ändert das, ihr müsst daran. Und das wird jetzt adressiert. Es ist natürlich mitnichten ein sozialer Kahlschlag oder irgendein Angriff auf die Armen, sondern es ist natürlich eine kleine Korrektur der größten Missentwicklung. Und deswegen geht die SPD das auch mit und Frau Baas vertritt das auch, weil sie genau diese Balance erhält. Ich frage mich nur was anderes, wenn ich dich da höre, wie du sagst, und jetzt geht irgendwie der Sozialstaat über die Wippe und die Reichen da und die Armen da. Sag mal, ich dachte, du könntest die Grünen ein bisschen so in der Mitte halten. Oder wollt ihr jetzt die Linkspartei kopieren? Ist das die Strategie?
Nö, überhaupt nicht.
Denn das wäre schlecht. Wir brauchen euch am Ende in der Mitte wieder. Ist dir klar?
Aber das ist doch auch ein Thema für die Mitte. Also ich habe dieses Beispiel der Erbschaftssteuer gemacht, wenn ich drei Wohnungen erbe. Das ist ein
Koalitionsangebot, Frau Lange. Jetzt müssen Sie schon überlegen, was wir
machen. Aber ich versuche ja was rauszuholen für die Koalitionsverhandlungen. Das war eine Reform der Erbschaftssteuer. So, das wäre ja mal was, wo man gemeinsam zusammenarbeiten könnte. Ich finde ich auch als Konservative und als Grüne, wenn wir über die Erbschaftssteuer reden, denn das ist ja keine Gerechtigkeitslücke, wo ich auf der einen Seite die Ärmsten habe und auf der anderen Seite die sehr, sehr viel erben, sondern da habe ich die Mitte auf der einen Seite. Die zahlt Erbschaftssteuer. Wenn ich ein Häuschen habe, was über einen bestimmten Freibetrag drüber geht, wenn ich mehrere Wohnungen habe, was durchaus in der Mitte vorkommen kann, auch wenn das schon sehr viel Geld sind. Ja, und wenn,
so
ich,
viel zahlt,
sehr, wenn ich sehr, sehr große Erbschaften habe, dann zahle ich darauf keine Erbschaftssteuer, entweder weil es Betriebsvermögen ist, wo man Stundungsregelungen arbeiten kann, oder weil ich in andere Ausnahmen reinfalle. Und die Ausnahmen, die sind doch niemand erklärbar, wenn man an die rangeht, übrigens auch verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder gesagt, dann wäre ein bisschen mehr Geld da, was wir zum Beispiel in Chancengerechtigkeit
investieren
könnten.
Aber Frau Lang, das ist jetzt wirklich ein klassischer Fall von anderes Thema. Ich würde schon sagen, dass wir hier über das Bürgergeld einmal sprechen müssen.
Ich sollte ja mitbringen, ob es die richtige Treppe. Nein, ich finde, wir müssen noch bei dem Herbst der Reform, es ist doch absurd, dass der Herbst der Reform sich allein auf das Bürgergeld bezieht. Wenn ich groß ankündige, Herbst der Reform, dann müsste ich auch darüber reden, welche Schultern können gerade eigentlich Kosten stemmen, wenn ich das nicht alles nur über Schulden, über Kredite finanzieren will. Und dann muss ich natürlich auf die Reichsten schauen. Und dann müsste ich auch darüber schauen, was mache ich eigentlich bei der Rentenversicherung, was mache ich bei der Krankenversicherung, was viel, viel höhere Posten sind.
Aber dann komme ich auf den Eingang zurück, zu sagen, wer kann jetzt hier noch was stemmen? Also jemand, der arbeitslos ist, länger arbeitslos war, Bürgergeld bezieht und dann wieder arbeiten soll, muss der etwas stemmen? Nee, der muss zurück in die Normalität, denn die Normalität ist Arbeiten. Weil Sie sagten, jetzt geht's darum, Sonderlasten, zusätzliche Lasten zu verteilen.
Nein, dass es um die Finanzierung von Zukunftsfragen gerade geht. Und wir machen jetzt sehr, sehr viel über Kredite, was ich richtig finde. Ich habe mich immer für eine Reform der Schuldenbremse eingesetzt. Aber das gleichzeitig in Zeiten, wo wir so viel über Kredite finanzieren, die höchsten Erbschaften vollkommen unbeteiligt sind, wie soll ich das jemandem mit normalen Einkommen erklären?
Es ist Whataboutism.
Da muss ich ausnahmsweise
aber die Erbschaftssteuer könnte ich auch viel.
Ja, aber warum reden wir?
Ich finde das total wichtig, weil einerseits sagen Sie, Herr Blome, wir müssen die Leute in Arbeit bringen und das sind solche großen Zahlen, das sind sie ja nicht und das wissen Sie auch. Da geht es wirklich um sehr geringe Zahlen, um die es am Ende geht. Deswegen wissen wir alle, Sie haben es auch gerade gesagt, es ist eine kleine Korrektur. Das heißt, das ist jetzt eine Sache. Und wenn sie der Gerechtigkeitsdebatte gut tut, dann sage ich auch, okay, vielleicht braucht es das.
Und natürlich muss parallel,
von den Milliarden, also irgendwann hat Herr Merz mal 30 Milliarden gesagt, dann waren es noch.
Das mit den 30 war tatsächlich Thorsten frei.
Wir werfen alle noch mal
Verzeihen. Friedrich Merz war noch bei 10 Milliarden und Bärbel Baas ist mittlerweile bei
deutlich, deutlich, deutlich. Ja, aber es ist doch richtig, dass man diese Fehlentwicklungen jetzt korrigiert und das in eine vernünftige Balance bringt. Und da brennt jetzt der Sozialstaat nicht nieder. Das ist doch geradezu lächerlich.
Es soll auch niemand niederbrennen, aber natürlich heißt das erstmal, ich für eine bestimmte Gruppe sage, im Zweifelfall gar keine Leistung mehr. Wo es auch große Fragezeichen gibt, ob das überhaupt am Ende vom Verfassungsgericht bestehen wird. Und das hat ja immer wieder gesagt, gibt sehr, sehr enge Grenzen für wirkliche Einschränkungen. Am Ende auch kompletten Verzicht auf Existenz.
wenn wir diese krassen Fehlentwicklungen, die die Menschen sehen in ihrer Nachbarschaft, in ihren Städten, in ihren Stadtteilen, wenn wir die nicht korrigieren, wählen die am Ende alle AfD. Wir müssen unsere Systeme so bauen, dass sie Integrität haben.
Sie es nicht schaffen, dass es den Menschen mit einem kleinen Einkommen besser geht. Dann werden die Menschen AfD wählen.
Das AfD-Wort, ganz am Ende ist es gefallen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es erst ganz am Ende gefallen ist. An dieser Stelle machen wir zu. Und reden wahrscheinlich über die AfD in der nächsten Ausgabe. Ich bedanke mich auf alle Fälle für diese Runde, für die allererste Ausgabe von Blome und Pfeffer, für die engagierte Diskussion. Das Hin und Her hat mir großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, fürs Interesse. Kommenden Montag ist hier Pina Atalay für Sie da. Und wir sind in 14 Tagen zurück mit wieder 4 Themen und 4 Thesen. Danke fürs Zuschauen. Kommen Sie wieder.